Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Lass uns mal vielleicht von dieser Metaebene das Thema Handel, Stadtmarketing, Regionen, Internet ein bisschen wegkommen Richtung Konsumverhalten, Nachhaltigkeit, wie sich da aktuell so ein bisschen was verändert. Wo glaubst du denn, geht unser aktuelles Konsumverhalten hin?
Ja, also es ist schon bemerkenswert momentan, dass sich da schon ein bisschen was verändert. Also natürlich merken wir das Thema Nachhaltigkeit, wo werden welche Produkte produziert. Wir merken zum Beispiel, dass die Nachfrage nach da schon kommt. Wenn man sieht, auch zum Beispiel wie Primark momentan Schwierigkeiten hat, auch in Deutschland, die Fashion, Fast Fashion verramscht haben und jetzt eigentlich die Kundinnen und Kunden nicht mehr in der Form haben und damit auch Geschäfte wieder schließen oder keiner machen. Man merkt schon, dass dieser massive Konsum, also das schon ein bisschen zurückgeht und mehr versucht wird, Qualität zu kaufen. Auch jetzt natürlich, das ist zwar vielleicht etwas teurer, aber dann weniger ist manchmal auch mehr. Man kauft halt langfristiger auch Mode, die man ein paar Jahre anziehen kann. Also da gibt es mit Sicherheit eine Veränderung. Mhm. Da gibt es eine Veränderung. Und die mir selber auch schon auffällt, wo ich sage, Mensch, wir haben eigentlich viel zu viel an Ware da, wir müssen vielleicht weniger und dafür aber vielleicht auch besser inspirieren, besser zeigen, weniger Masse, mehr Klasse. Also ich glaube, da ändert sich schon vieles und natürlich ist die Frage da, wo kommt das her, wer hat es produziert? Das sind schon Themen, die mittelfristig da aufschlagen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Wir sind ja selber auch gerade in den Möbelhäusern bei uns in so einem Nachhaltigkeitsprozess drinnen. Und ja, wie werden die Polstermöbel verpackt? Woher werden sie transportiert? Also da gibt es schon ganz viele Fragen, die wir uns da stellen, was wir da so alles gerade machen. Mhm. Ob das alles nur sinnhaft ist und sinnvoll ist. Da gibt es mit Sicherheit auch die ein oder andere notwendige Maßnahme der Korrektur. Also da passiert gerade gefühlt schon was, vielleicht noch ist es aber ein Prozess, der die nächsten Monate, Jahre sich da weiterentwickelt. Ich kann noch nicht genau sagen, wo das alles genau hinführt, weil natürlich auch wir immer wieder aufpassen müssen, dass wir für jeden Kunden, egal auch für jeden Geldbeutel, die richtige Ware und das richtige Angebot haben. Aber die Sensibilität ist da und ich merke es an mir selber, mich ärgert es immer wieder, wenn ich halt Plastik kaufen muss, wenn ich im Lebensmittelmarkt drin bin und alles ist verpackt, ich kann es nicht mehr sehen, ehrlich gesagt, ich will das irgendwie anders haben und da passiert schon, glaube ich, gerade was.
Ich meine, das Nachhaltigkeitsthema wird ja auch sehr, sehr groß, da machen wir uns ja selber auch als Agentur auf den Weg, was macht ihr als frei, wo geht ihr da momentan rein, das Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, das Thema erstmal laut zu machen, ist schon mal die eine Aufgabe, dafür zu sensibilisieren, aber ich glaube, so ein offenes, modernes Unternehmen, wie ihr das seid, die saugen ja so ein Thema quasi fast schon eigentlich förmlich auf, um es zu bearbeiten, oder?
Also natürlich haben wir zum einen mal das als Unternehmenssicht das Thema, also wie vielleicht für den Bereich Möbel analysieren wir gerade einfach unser Unternehmen, was ist unser CO2-Abdruck, also wo verursachen wir höheren CO2-Abdruck und wo weniger, und wir merken ja gerade zum Beispiel Marketing-Prospekte brauchen sehr viel, wir versuchen gerade die Prospekte zu reduzieren, wir versuchen Energie natürlich auch einzusparen. Wir haben in den Modehäusern haben wir zum Beispiel das Thema Nahwärme, also Fernwärme über Biomasse in Kram. Natürlich haben wir noch Gas in den Möbelhäusern, aber da sind wir auch am Changen, mittelfristig auf andere Energieweisen umzustellen. Wir haben natürlich überall schon LED-Beleuchtung eingebaut und versuchen da auch energetisch zu werden. Alle Maßnahmen, die wir momentan umbauen, wird unter dem energetischen Gesichtspunkt gesehen. Das heißt, spart es Energie, wo können wir nochmal Energie sparen, wo ist Verschwendung, was geht gar nicht mehr. Also da geht es darum, dass wir Business-Bikes anbieten für die Mitarbeiter, die praktisch dann auch mit dem Fahrrad, vielleicht mit dem E-Bike zum fahren können. Mir schwebt auch mal so vor, Mitfahrzentrale im Unternehmen, dass man halt Fahrtgemeinschaften bildet, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem gleichen Ort kommen, dass man die Arbeitszeiten so legen kann, dass sie zusammenfahren können. Also da kommt ganz schön viel, so kleine Gedanken kommen da so ins Laufen und Möglichkeiten, die man vorher eigentlich zwar auch hätte, aber nicht bewusst gesehen hat, die man jetzt auf einmal sieht. Wir haben schon lange Papiertüten, aber ich will eigentlich gar keine Papiertüte mehr. Ich möchte eigentlich, dass man gar keine Tüte mehr hat. Mhm. Also ich konnte es einfach so mitnehmen, wenn es möglich ist. Geht nicht immer, wenn man in der Innenstadt im Modehaus ist und das Parkhaus halt weiter weg ist, aber vom Möbelhaus geht zum Beispiel, da gehe ich 10 Meter raus, bin am Auto. Also es sind viele kleine Maßnahmen. Sensibilisieren und dann eigentlich merken, was man eigentlich so macht und machen kann, und da sind wir jetzt auf dem Weg. Mhm. Und beim Thema Einkauf über die Verbände, beim Thema Gespräche mit Firmenvertretern, natürlich sagen Leute, wie wird das eingepackt, wie viel Styropor dabei, Folie dabei, muss das sein, kann man das noch anders einpacken, auch in Bielefeld, in unserer Einkaufszentrale für Möbel, auch den Einkäufern zu sagen, Mensch, passt auf, dass man einfach, gibt's Alternativen in der Verpackung, kann man das logistisch anders lösen. Auch da die Sensibilisierung weiterzugeben. Im Bereich Mode haben wir auch Firmen, wo wir nachhaltige Mode anbieten, wo wir auch den Lieferanten sagen, Mensch, könnte man das irgendwie anders produzieren oder kann man das anders verpacken, kann man das anders liefern? Auch da merken wir, dass die Lieferanten bereit sind, sich umzustellen und auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm haben. Aber das ist jetzt ein großes, dickes Schiff, wo wir also viele Stellschrauben zu drehen hat. Und es ist da in Bewegung. Mal schauen. Also wir bleiben auf jeden Fall da am Ball.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis. Es darf ja wirklich auch der Weg sein. Ne? Es kann nicht Fritz auf gleich, glaube ich, kommen, aber man muss, glaube ich, das Bewusstsein dafür schaffen und einfach Step by Step schauen, was kann man wirklich tun. Ja. Ja. Ich glaube, das ist in dem Sinn ganz wichtig. Jetzt ist es ja so, dass ja manche auch schon sprechen von einem neuen Wachstum, grünes Wachstum. Andere sprechen vom Ende des Wachstums. Andere sagen, wir müssen sogar eher grün schrumpfen, um irgendwie dem ganzen Klima gerecht zu werden und so weiter. Wie siehst du denn künftig Wachstum? Was heißt Wachstum heute für frei? In unserer, sage ich mal, noch bestehenden alten Welt war Wachstum immer die Möglichkeit zu investieren, die Möglichkeit wach zu bleiben, die Möglichkeit sich nochmal neu zu entwickeln, neu zu erfinden. Was ist denn für dich Wachstum die nächsten 10, 20, 30 Jahre?
Oh, das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage.
Das ist richtig.
Richtig schwer. Ich meine, natürlich ist Wachstum, natürlich, wir haben Lohnsteigerungen, wir haben Kostensteigerungen und wir finanzieren uns aus unserem Umsatzerlösen. Das heißt, wenn wir mehr Löhne, höhere Kosten haben, müssen wir aus unseren Umsatzerlösen auch mehr Roherlöse generieren, um diese Kosten finanzieren zu können. Das ist ja das Grundprinzip des Wirtschaftens und eines Unternehmens. Das ist ganz wichtig und da müssen wir auch immer den Fokus, dürfen wir nicht verlieren, weil, wie gesagt, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und zahlen Steuern und generieren daraus Steuern, die den Staat finanzieren. Also man muss immer wieder den Gesamtzusammenhang auch sehen, weil letztendlich der Staat ja nicht von der Gelddruckmaschine lebt, momentan schon, aber die Steuern von Unternehmen eigentlich den Staat finanzieren und die Löhne, Lohnsteuer über die Unternehmen finanziert werden, die Mitarbeiter zu zahlen haben, Sozialversicherungsabgaben. Deswegen ist Wachstum natürlich jetzt nicht ganz zu verteufeln, sondern muss es in einem gewissen Zusammenhang von verschiedenen Parametern sehen. Natürlich ist Wachstum irgend vielleicht auch mal endlich. Ne? Also das heißt, unser Markt ist der und der Markt, da kann ich das und das Umsätze generieren. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, dass wir qualitatives Wachstum schaffen über höhere Durchschnittsbonds zum Beispiel, dass wir vielleicht mehr Kunden für die Marke frei, wenn ich jetzt wieder auf uns schaue, für die Marke frei generieren können, um trotzdem, sage ich mal, im Kerngebiet vielleicht nicht mehr zu wachsen, aber durch die Marke, durch die Erlebnisfaktoren, durch die Qualität der Beratung, durch die Qualität des Services Kunden generieren kann aus weiteren Einzugsgebieten, die dann für mein Wachstum sorgen können. Ansonsten man kann ja keine Löhne eingefrieren und man kann ja Energiepreise jetzt nicht sagen, das darf nicht mehr kosten, weil wir nicht mehr Geld haben zum Ausgeben, das steigt ja trotzdem. Also ist Wachstum, es ist eine extrem schwierige Frage. Du merkst, ich leier gerade ein bisschen auch rum, aber ich baue mir das jetzt gerade so zurecht. Wir brauchen Wachstum, das Unternehmen braucht Wachstum, auch Deutschland braucht Wachstum. Allerdings, glaube ich, gibt es jetzt ganz viel grünes Wachstum. Mhm. Es gibt Wasserstoffenergie, es gibt neue Unternehmensfelder, es gibt neue Wachstumsfelder, neue Services, neue Startups, neue Unternehmensstrukturen. Also es gibt die Old Economy, die Gott sei Dank auch noch da ist und stabil ist. Und es gibt die New Economy. Es gibt viele Möglichkeiten, trotzdem zu wachsen, und es muss nicht immer alles negativ sein. Mhm. Es kann auch sinnstiftendes Wachstum geben, meines Erachtens.
Ja, ich glaube, es gibt auch nicht die Antwort drauf momentan noch. Ich glaube, wir sind da mittendrin. Ich glaube, dass sich ja wirklich durch diese vielen Veränderungen das auch formen wird. Es wird sich was rauskristallisieren. Wo geht das hin? Und dann gibt es kein Alternativmodell, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt kein Modell, wo es heißt, Wachstum jetzt abschalten und dann wird alles besser erstmal. So funktionieren wir aktuell in dem Sinn nicht, ne? Ich glaube, bewusstes Wachstum heißt, mal drüber nachzudenken, laut drüber nachzudenken, Gedanken sich auszutauschen, wo kann dann die Reise dementsprechend auch in dem Sinne hingehen. Ne? Lass uns mal, du betonst da auch immer stark den Menschen bei euch im Haus, sei es einerseits natürlich der Gast, der zu euch reinkommt, aber auch natürlich auch die Menschen, die zu euch reinkommen. Jetzt kannst du ja nicht jeden Tag 600 Menschen irgendwie in den Kopf rein schauen und auch nicht jeden Tag prägen. Somit kommen wir ganz schnell auf das Thema Führungskräfte bei euch im Haus. Was braucht denn so ein Unternehmen wie ihr als Frei zum Beispiel für einen Typ an Menschen, der deine Gedanken aufnehmen kann, der sie teilen kann, der auch mal kritisch dagegenhalten kann, aber trotzdem irgendwie diesen gemeinsamen Weg weiterhin findet? Welchen Typus Mensch siehst du immer als Frei Führungskräfte, die deine Menschen im Unternehmen führen, die sie prägen, in eine Vorbildrolle auch in dem Sinn eingehen?
Also es gibt da nicht den Menschentyp. Es gibt so viele tolle Menschen mit typischen Eigenschaften in ihrer eigenen Art, wie sie sind. Wir haben da ein buntes Gemisch an verschiedensten Persönlichkeiten, verschiedensten Typen, verschiedensten Herkünften. Also da gibt es nicht, sage ich mal, der und der muss so und so sein, dass er zu uns passt. Wir versuchen aus jedem einen Fan zu machen, der bei Frei gerne arbeitet, und versuchen jeden eigentlich diese Idee, die hinter Frei steckt, ein modernes, nach vorne gewandtes Unternehmen zu sein, das versucht, Kunden glücklich zu machen in einer extrem herausfordernden Zeit. Und wenn die Mitarbeiter und die Mitarbeiter, die verstehen das auch, also die Führungskräfte verstehen das auch und versuchen das auch zu leben. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, ich suche den und den Mitarbeiter oder ich suche mir den und den aus, der und der kann das. Ich glaube, da steckt in jedem ganz, ganz viel drin. Man muss es nur suchen und rausholen aus den Menschen, aus den Mitarbeitern. Die haben das alle. Wenn sie es nicht haben, würden sie von vornherein nicht bei uns arbeiten. Insofern arbeiten sie schon bei uns, und da muss man nur versuchen, diese Idee, warum uns geben soll, warum man die nächsten Jahre bei Frei arbeiten kann, warum man Zukunft haben im stationären Einzelhandel, warum wir nach vorne denken, diesen Sinn in den Menschen zu sehen und zu suchen und zu finden und damit auch dann die Führungskräfte anzufixen, so zu sein und auch ihre Teams so zu gestalten und so weiterzuentwickeln. Und dann, glaube ich, funktioniert das. Aber natürlich, Fisch stinkt immer vom Kopf her. Das heißt, man muss von oben her natürlich diese Menschen einfangen können, dass sie, sagen wir, auch beim Frei bewerbe ich mich mal, da schaue ich mal hin, oder dass sie die Idee bekommen und das auch sehen. Und das ist auch eine ganz große Aufgabe. Ich habe vor kurzem einen Unternehmer getroffen, da habe ich mich fast geschämt, ehrlich gesagt. Der hat also nur über seine Leute geschimpft. Die Leute immer schwieriger und komplizierter, und meine Mitarbeiter, und die verstehen das alle nicht und die wollen immer mehr und keine Ahnung was. Ja, dann denke ich mir, was soll das? Also wenn ich so einen Unternehmer höre, dann frage ich mich, ja, tut mir leid, aber ich glaube, wieso nicht die Mitarbeiter sind das Problem, sondern eher du bist das Problem. Und wenn man mit so einem Mindset da redet, also ich habe mich echt fast geschämt für den Kollegen, der so redet über seine Leute, sagt, das geht so nicht. Ne? Also man muss wirklich auch versuchen, Wertschätzung den Menschen gegenüberzubringen und auch Respekt. Und gerade in der heutigen Zeit, wir kriegen die Menschen nur, wenn wir mit Respekt und Wertschätzung an sie rangehen und sie als Individuum in ihrer Art und Weise zulässt. Nicht alles, es gibt auch Grenzen und Leitplanken, die muss man auch ganz klar setzen, aber es gibt nichts Schöneres, als einen hochgradig individuell positiv neu schöne Menschen zu haben, also Menschen mit dem, daran glauben, die motiviert sind und die man motivieren kann, die dann einfach das tun und das ausprägen und das leben, was die Marke Frei verspricht. Und das ist immer wieder schön, und bin immer wieder positiv überrascht, was wir da für tolle Menschen haben, die das auch tun und verstanden haben.
Also eigentlich ist praktisch schon deine Aufgabe, dieses Freigehen erstmal vorzuleben dementsprechend und dann jeden, sag ich mal, anzubieten, dass er sich damit auch infizieren kann und sagen kann, Mensch, wenn du an unser Konzept glaubst, an unsere Werte glaubst, an unsere Region glaubst, dann laden wir dich ein, hier quasi auch Verantwortung zu übernehmen
dementsprechend. Ja, ganz genau. Und das ist natürlich auch immer, muss mir das selber immer wieder einfangen. Ne? Ich bin da manchmal komme ich auch wieder von meinem Weg ab, muss ich wieder selber wieder einfangen und sagen, Mensch, ja, genau, das ist der Weg. Und wenn ich das immer wieder für mich selber im Kopf wieder mir nochmal vordenke und vorsage, ja, der Weg ist eigentlich genau richtig. Es bestätigt sich auch. Und das, was wir so an Gedankenansätzen haben, erarbeitet haben, auch mit unserer Marke, ist genau die richtige Antwort auf die Herausforderung der jetzigen Zeit. Also ich bin immer wieder froh, dass wir den Markenprozess erst damals gemacht haben, dass wir Antworten gefunden haben, warum braucht man dann frei, und das kann man immer wieder mal evaluieren und hinterfragen und dann anpassen, aber die Grundrichtung ist richtig und wichtig und stimmt, und deswegen glaube ich auch, dass diese Idee da sein muss, an die die Menschen sehen, und wenn die Idee gesehen wird, wird sie auch umgesetzt. Nur wenn keine Idee da ist, dann ist halt auch nichts da, und damit
fehlt der Weg,
fehlt einfach der Weg, und dann kann ich auch das am Anfang beschriebene Ziel nicht sehen.
Vielleicht ganz ein guter Stichpunkt, bevor ich zum nächsten Frage komme, vielleicht gehen wir ganz kurz mal hier ein bisschen tiefer rein nochmal, und zwar, wenn du sagst, Mensch, diese Idee, wir haben damals ja mit euch diese Idee damals einmal festschreiben können. Ich glaube, wenn wir heute in die Bücher reinschauen, sind sie aktueller denn je, immer ganz faszinierend eigentlich. Warum glaubst du trotzdem, dass vor allem, zumindest in meiner Wahrnehmung so, sehr viele kleinere, aber auch mittelständische Unternehmen sich mit einem Bild, Zukunftsbild, nennen wir es mal Vision, mit einer Mission, also wie gehen wir diesen Weg auch, warum beschäftigen sich so wenig mit diesem natürlich für mich auch verständlicherweise erstmal schwer greifbaren Thema, aber warum bauen viele diese Vision oder auch eine strategische Grundhaltung, warum bauen die das nicht auf?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin teilweise auch immer wieder, sag ich mal, erstaunt, wenn ich mir da in so IHKs, Versammlungen mit Unternehmen da drin bin, wie schwierig die Diskussion teilweise ist. Es wird immer sehr rückwärtsgewandt gedacht, hat sehr dann auch negativ, geht alles nicht, funktioniert alles nicht, war früher alles besser. Also, aber mit solchen Gedanken kann man heutzutage nicht in die Zukunft denken, wenn die Basis nicht, also mit der Basis funktioniert die Zukunft nicht. Also das ist ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, warum sich da so viele so schwer tun. Ich weiß aber nur, dass man, und da sind wir wieder bei der Innenstadt und vielleicht auch bei vielen Unternehmen, wenn man eine Idee hat und ein Unternehmen, sage ich mal, für etwas Besonderes steht, für was Bestimmtes steht, für eine Warengruppe, für Sortiment, für Beratung, für Exzellenz auf der Fläche, dann kommen auch die Kunden. Man muss nur dieses herausstellen, ne? Also man muss es nur sichtbar machen und diesen Blick darauf. Das war natürlich früher Ladentür aufgemacht, Kunden sind gekommen, alles hat funktioniert über Generationen weg. Das ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Das schaffen vielleicht noch Filialisten, die halt ihre Kosten optimiert haben, die Marketing bundesweit machen können. Dann haben sie die Kunden in den Fußgängerzonen, die sowieso vorbeilaufen, laufen halt rein. Aber sagen wir, inhabergeführte Unternehmen mit einem bestimmten inhabergeführte Unternehmen, die keine bestimmte DNA haben und kein bestimmtes USP oder für keine bestimmte Wahrnehmung in ihrem regionalen Markt stehen, werden damit ganz schwer wahrgenommen und haben damit einfach keine Wahrnehmung vom Kunden und damit auch keine Kunden. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis ist, glaube ich, notwendig. Und damit, wenn diese Unternehmen dann auch in der Innenstadt sind mit dieser Idee, ich stehe für was Besonderes, für Exzellenz, dann kommen auch die Kunden wieder in die Innenstädte. Das heißt also, wir müssen uns da im Handel, die inhabergeführten Unternehmen, die Familienunternehmen, vielleicht kleinere Filialisten auch noch, nicht die großen, einfach sagen, Mensch, wie können wir durch besonderen Service, durch besondere Leistung wieder Menschen in die Läden bringen? Und dahinter muss eben diese Idee sein und dahinter müssen auch die Unternehmen sein, die diese Idee für ihr Unternehmen letztendlich entwickeln. Und ich hoffe, dass die Zeit jetzt auch, die ist nicht ganz einfach, aber viele, sage ich mal, motiviert, mal über den Tellerrand hinauszudenken und sagen, ey, ich habe die und die Spitzenleistung, das und das Thema, und das ist aber eigentlich ist es selbstverständlich, aber ich habe es meinen Kunden noch nicht gesagt. Ich muss es stärker rausschälen, ich muss einfach auf diese Leistung mehr Wert legen, dass das auch nach außen kommuniziert wird. Und das ist auch die Hoffnung, die ich habe für den Handel, dass diese Unternehmen dann auch wieder Best-Practice-Beispiele sind. Also nicht diesen Teufelskreis der Armut wir immer weniger, sondern dass da der stationäre Einzelhandel auch wieder seine Aufgabe in Bezug auf Beratung, Emotionen, Impressionen, Inspirationen, wieder bessere Wahrnehmung bei den Kunden bekommt. Also das heißt, die Unternehmer sind gefordert und der es schafft, der hat eine Zukunft, und der es nicht schafft, wird halt dann irgendwann, sage ich mal, seinen Laden zusperren, keine Ahnung, vielleicht vermieten, wenn er Mieter findet, oder dann einfach, keine Ahnung, was passiert.
Wie glaubst du denn, dass der Spagat zu gehen ist zwischen dieser Alltagsexzellenz? Das heißt, wir müssen ja alle jeden Tag stark performen. Es geht um diese Spitzenleistung, wie du auch sagst. Also wie klingt der Spagat zwischen Alltagsexzellenz und dieser doch konsequenten Weiterentwicklung? Also viele, sind wir wieder beim Mittelstand vielleicht, sind im Alltag getrieben, sind in diesem Hamsterrad, verlassen das ganz, ganz selten, um an diesem Rad zu arbeiten. Wie gelingt dir das oder euch das bei Frei, diese einerseits im Alltag zu funktionieren und andererseits praktisch dann trotzdem, sage ich mal, irgendwie diese Weiterentwicklung zu stemmen?
Ja, ist wieder mal eine gute Frage, Marco. Es ist natürlich ist das Alltagsgeschäft die Basis und natürlich muss man das auch immer im Fokus haben. Und natürlich ist es wichtig, jetzt bin ich immer wieder mit da, aber ich sage, das Ziel, wo geht die Reise hin, was müssen wir tun? Und natürlich müssen wir immer wieder selber schauen, wir müssen wieder an uns selber arbeiten und uns selbst neu erfinden, jeden Tag aufs Neue und da auch hinterfragen. Und natürlich ist es wichtig, dass man, wenn man ein Unternehmen führt oder leiten darf, beides hat das Altersgeschäft, muss funktionieren, es muss, wenn möglich, reibungslos funktionieren und es muss natürlich auch wir müssen als weitere Idee immer wieder den Mehrwert suchen, was können wir noch tun, um unseren Kunden und Services und Dienstleistungen zu verbessern, damit wir auch zukünftig Kunden haben, die immer anspruchsvoller werden, die für ihr sauber verdientes Geld eine ordentliche Leistung haben wollen. Wir versuchen natürlich das durch Schulungen im Haus sicherzustellen, aber natürlich auch durch unsere Marke und Markenwerte. Und das ist natürlich etwas, was natürlich uns dann immer wieder hilft. Das Altersgeschäft ist ja eigentlich geprägt auch durch unsere Werte, durch unsere Marke. Und damit schaffen wir es eigentlich schon, relativ viel Exzellenz über die Marke abzudecken, weil wir halten die Versprechen, die unsere Marke gibt. Und jeder Mitarbeiter weiß auch unsere Werte. Und damit schaffen wir nicht immer, und da gibt es auch noch viel zu verbessern, aber zumindest schon deutlich, deutlich, deutlich besser, in unserem Altersgeschäft auch diese Markenerlebnisse zu integrieren und damit auch an der Exzellenz zu arbeiten. Das heißt, das ist so eine kleines Perpetuum mobile, das sich da entwickelt hat, weil wir eben über diese Werte und über die Marke das Altersgeschäft eigentlich schon verbessern wollen, weil wir letztendlich, unser Ziel ist es ja, unser Altersgeschäft eigentlich so zu machen, dass das perfekt ist und dass der Kunde zufrieden ist und dass der Touchpoint im Laden mit dem Kunden, mit dem Mitarbeiter auf einem sehr guten Niveau ist und auf einer guten Ebene ist. Und wenn man das jetzt schon mal hat, dann sprechen wir ja schon von einer guten Leistung, also von der Nulllinie der Zufriedenheit vielleicht schon mal etwas mehr. Und natürlich geht es immer nur weiter, dass man dann arbeitet, wie können wir weitere Exzellenzen schaffen, Lösungen schaffen für unsere Kunden und wir können auch unsere Mitarbeiter motivieren, jeden Tag aufs Neue, mit jedem neuen Kunden, der unser Haus betritt, das wieder zu schaffen, was wir gestern auch geschafft haben und das auch morgen wieder zu schaffen, was wir heute geschafft haben. Das ist eine große Anstrengung, die wir da jeden Tag leisten müssen, die Mitarbeiter leisten. Aber auch dadurch ist es wieder so, wenn die Kunden dieses Feedback geben an den Mitarbeiter und der Mitarbeiter dadurch das liest. Wir haben zum Beispiel so ein Beekeeper, unser Kommunikationstool Beekeeper, wo die Mitarbeiter eben selber da auch alle Informationen bekommen können und da werden auch Kundenerlebnisse und Kundenfeedbacks dargestellt. Und wenn man das alles wieder liest, was dann Kunden sagen, dann ist auch das, was wir da lesen, das von gestern war, die Motivation für heute und für morgen. Weil wir sagen, Mensch, die Kunden verstehen das, die sind zufrieden, die sagen, hey, die loben uns, die kommen aus Hof extra nach Magdrenitz gefahren und sagen, weil wir im Hof nichts mehr haben und dort in Magdrenitz einkaufen wollen oder der Private-Shopping-Termin war so gut oder was auch immer. Es ist immer die Motivation aus dem Alltagsgeschäft heraus, das Positive für heute und für morgen und damit, wie gesagt, das kleine Perpetuum mobile, das sich selbst dreht und selbst motiviert, dann weiterentwickelt, wo man dann nicht mehr so viel anschieben muss, weil es schon läuft.
Also im Alltag auch nicht einzuschlafen, sondern im Alltag quasi oder durch den Alltag auch diese Weiterentwicklung auf der, ich sag mal ganz bewusst, auf der untersten Ebene, wo es drauf ankommt, auch wirklich leisten zu können.
Genau, die Motivation, sich zu erarbeiten, weil der Kunde zufrieden war und damit ich auch zufrieden bin als Fachberater, als Einrichtungsberater, als Modeberater, guten Job gemacht habe und an dem Tag abends zufrieden nach Hause geben kann, weil ich meine Kunden glücklich gemacht habe, tolle Küche verkauft habe, tolle Küche montiert habe, was auch immer.
Jetzt reden wir auch immer viel von der Marke und von der Kultur im Unternehmen und so weiter. Lass uns mal einen kleinen Blick auf die, ja, auf unsere nächsten Generationen werfen. Oftmals spricht man von Generation Y oder Generation Z und was da alles auf uns zukommt. Wie gehst denn du mit dieser jüngeren Generation um und treffen auch, sagen wir mal, diese, sei es positiven oder auch negativen Vorurteile dieser Generation, wollen weniger arbeiten oder wie auch immer, was alles ja denen vorgeworfen wird. Wie gehst du damit um? Was ist dein Erlebnis mit dieser jungen Generation und wie schaffst du das, im Kopf, dich mit dieser Generation zu verbinden?
Ja, das ist manchmal ganz schön schwer, weil ich ja schon ein bisschen älter bin jetzt. Aber natürlich hält einem das auch jung, wenn man jetzt mit sehr vielen jungen Menschen zu tun hat und auch die Wahrnehmung hat, was die Kunden oder was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel 31 Auszubildende bekommen. Also das ist eine tolle Zahl. Das waren so viel haben wir schon lange nicht mehr gehabt und vor allem auch in der Qualität so viele gute Mitarbeiter, Auszubildende, die wir dann eingestellt haben. Es ist schon eine Herausforderung, muss sagen, weil die Sichtweise der Jüngeren eine ganz andere ist als unsere. Aber letztendlich müssen wir natürlich als dynamisches Unternehmen auch uns da anpassen und den Anforderungen, die teilweise berechtigt sind, teilweise manchmal vielleicht auch ein bisschen überzogen sind, Antworten darauf liefern. Mhm. Natürlich ist es wichtig, dass wir die in ihrer Art aufnehmen, annehmen und ich muss sagen, ich finde die Inputs von den jungen Leuten eigentlich immer motivierend. Natürlich sagen wir, die wollen halt nur 40 Stunden arbeiten, aber das wollen jetzt auch 40-Jährige. Mhm. Und die wollen vielleicht auch die 4-Tage-Woche haben. Also es ist nicht so, dass jetzt nur die Generation Z jetzt hier die Anforderungen stellt, sondern durch Corona, durch verschiedene andere Situationen hat sich da in den letzten Jahren schon auch vieles geändert. Homeoffice dazugekommen. Also der ganze Arbeitsmarkt ist in Bewegung, auch bei nicht nur der Generation Z, sondern halt auch bei anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Deswegen verändert sich gerade auch so die Arbeitswelt etwas und es verändert sich auch die Anforderungen an Unternehmen, bestimmte Arbeitsmodelle, Arbeitszeitmodelle neu zu denken. Der Samstag ist zum Beispiel ein großes Thema bei uns. Wir sind Samstag natürlich unser Hauptumsatztag. Dass die Kunden, die Mitarbeiter zu motivieren, an einem Samstag zu arbeiten, wird schon schwieriger. Arbeitszeitmodelle sind ein großes Thema. 4-Tage-Woche ist in der Diskussion. Wir überlegen auch, ob wir da vielleicht auch eine oder andere Lösung finden können. Wir müssen als Arbeitgeber natürlich auf die Anforderungen der Menschen, ob sie jetzt Generation Z sind oder Ältere, reagieren, weil wir brauchen die Menschen ja, die für uns arbeiten und die uns auch die Kundenerlebnisse schaffen. Ich kann mir die ja nicht schön reden und schön malen und sagen, geht nicht, weil wenn ich sage, das geht nicht, dann sagen, ja, es geht aber woanders, dann habe ich halt die Menschen auch nicht und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja motivierte Mitarbeiter haben, die versuchen, die sich wohlfühlen, die ihre individuellen familiären Aktivitäten abstimmen können mit ihrem Arbeitsplatz, die einfach andere Ansprüche haben, auch an ihr Leben oder an ihre Arbeitszeiten, da Lösungen zu finden, die im Einklang mit den Anforderungen des Unternehmens sind. Das ist manchmal schwierig, geht manchmal auch nicht, aber wir versuchen zumindest, das zu lösen. Letztendlich bleibt uns ja auch nichts anderes über, dass wir da Antworten finden, weil wenn ich die Antwort nicht finde, dann habe ich auch die Mitarbeiter nicht.
Also das ist eigentlich alternativlos.
Es ist alternativlos.
Man muss sich dann beschäftigen damit. Ne?
Beschäftigen natürlich und man muss natürlich immer wieder sagen, hey, bin ich ein attraktiver Arbeitgeber? Was kann ich von dem Mitarbeiter erwarten und was kann ich vielleicht verlangen, was er vielleicht, sage ich mal, er geht dann einen Schritt auch auf uns zu, wenn wir auf ihn einen Schritt zugehen. Das ist ja auch immer ein kleiner Deal, der dann gemacht wird und wenn man das offen ist und auch hier nicht immer verbohrt ist und sagt, das geht nicht, haben wir noch nie gemacht, machen wir nie, dann geht natürlich ja nichts. Also da müssen wir immer offen bleiben und auch schauen, dass das Ganze funktioniert.
Lass uns mal vielleicht ein bisschen langsam zum Abschluss kommen. Wir haben jetzt ja, du bist ja dein ganzes Leben bei frei, sage ich mal, ne? Also geprägt durch das Unternehmen, das du selber mitgestalten durftest. Jetzt die letzten Jahre waren irgendwie total einschlägig. Was waren denn so deine persönlichen Learnings aus den letzten, ja, 2-3 Jahren? Also lass uns gerne vielleicht mal beginnen von Beginn der Krise bis heute, wo sich ja irgendwie alles einmal überschlägt. Und sagen wir auch, wo du jahrelang, Jahrzehnte bei frei bist, gab es so viele Einschläge auf kurze Zeit, wahrscheinlich selten gewesen sind. Was nimmst du so mit aus den letzten Jahren?
Ja, also mitnehmen, also eines der größten Learnings ist, es ist nichts festgeschrieben, dass es immer so ist. Also diese Sicherheit zu haben, dass es immer aufwärts geht, dass immer alles so ist, wie es ist und dass alles in bestimmten Grenzen und Leitplanken fixiert ist, dass das nicht so ist, das war für mich eines der größten Learnings. Also es kann von heute auf morgen alles in Frage gestellt werden, alles anders sein. Das ist für mich das größte Learning. Das heißt also, immer wieder so flexibel zu sein, sich dann auch anpassen zu können, wenn irgendwas Undenkbares erscheint oder ist, wie zum Beispiel eine Ladenschließung für 4,5 Monate, wenn man einfach komplett geschlossen wird und dann nichts machen kann. Das ist zum Beispiel, dass sowas passieren kann.
Ja, ja.
Dass einfach immer wieder Maßnahmen passieren können, die man so nicht erwartet und keiner hat ja auch einen Krieg in der Ukraine erwartet. Dass hier auch einfach nichts gesetzt ist und das quasi so ist, wie es ist, sondern dass es immer wieder neue Themen geben kann, die einem, sag ich mal, aus der Bahn werfen oder überraschen.
Ja, ich glaube, dass wenn wir in ein paar Jahre mal zurückblicken und wie du auch sagst, dann erzählen, dass mal der Frei 4,5 Monate schließen musste und das auch mehrfach, also nicht nur einmal eine Schließungswelle hatte, sondern mehrere, wahrscheinlich dann auch noch verrückt sein wird. Wie lange ein Geschäft eigentlich zubleiben kann, sich dann neu erfinden muss, gezwungen wird zu neuen Handlungen. Also ich glaube, das ist ja heute rückblickend auch noch ganz abstrakt gar nicht so richtig da eigentlich, oder?
Das ist auf jeden Fall irgendwie ganz komisch, wenn man jetzt zurückdenkt, dass das so war. Das ist irgendeine Zeit, die irgendwie aus dem Kopf gelöscht ist, irgendwie, die gar nicht so real war, sondern das ist irgendwie aus einem Traum oder war es irgendeine Vorstellung, aber so real erscheint mir das heute rückblickend aktuell nicht. Aber auch natürlich, was noch wichtig ist, ist in so einer Phase, natürlich, was man vorher schon gemacht hat. Und ich muss sagen, das war auch unser, dass wir vorher schon an der Marke gearbeitet haben, vorher eigentlich schon uns da mit den Mitarbeitern beschäftigt haben. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir solche Krisen auch als Gemeinschaft gut durchgestanden haben, auch mit der Unternehmerin zusammen hier Lösungen gefunden haben, dass wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben. Wir haben dann einfach online aufgebohrt, wir haben da die Infrastruktur schon gehabt, wir haben nach der Schließungsphase auch wieder schnell aufmacht und dann auch wieder unseren Business angepackt. Wir haben also da auf die alle zusammen uns da energisch zusammengetrottet und auch die Chancen wieder aufgenommen, die wir hatten, umzusetzen. Also es war auch viel Negatives, aber viel Positives auch aus der Situation zu entnehmen und Learnings auch einfach nicht den Kopf ins Sand zu stecken, sondern wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, hier einfach die Situation anzunehmen, wie sie ist und das zu beeinflussen, was man beeinflussen kann. Den Rest müssen wir dann aushalten. Mhm. Dann kann man natürlich auch immer ein bisschen, sagen wir, wir haben ja da mit Ostbayern Sitz-Schwarz auch ein bisschen was gemacht und ein bisschen politisch uns da, sagen Leute, ihr dürft den Handel nicht vergessen, was passiert da gerade, die und die dürfen wir aufmachen, die und die nicht, habt ihr das am Schirm? Dass man auch in solchen Situationen auch mal, sagen wir mal, aus einer Komfortzone raus muss und mal ein bisschen lauter werden muss, um auch, sag ich mal, ein bisschen der Politik zu sagen, so geht's einfach nicht und ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Auch das war für mich ein Learning. Mhm. Jetzt schauen wir halt, wie es so weitergeht.
Ja, okay. War denn für dich, sag ich mal, zurückblickend, sei es die Krisen, die Schließungen, egal was da jetzt kommt, war das für dich ein Beweis, dass ihr dann trotzdem auf einem guten Weg seid? Das heißt, dass eure Produkte stimmen, dass eure Kultur den richtigen Weg eingeschlagen hat, dass eure Tools, wie du aussagst, ihr habt online einfach nur auftreten müssen. Also hat das für dich gezeigt, dass ihr bereit seid für die Zukunft?
Ja, also das, was wir, der stationäre Einzelhandel, ich glaube jetzt in den letzten Podcast schon mal gesagt, hat ja vor Corona schon eine herausfordernde Situation gehabt, Ladenschließungen, ist eine Transformation des Geschäftsmodells, gab es ja vorher schon. Also das alles, was jetzt passiert ist, war ein Gamechanger, der das alles nach vorne getrieben hat. Wir hatten vorher schon eigentlich viele Antworten und haben die Antworten auch auf die Herausforderungen der nächsten Jahre schon. Mhm. Ich glaube, da haben wir uns viel Gedanken gemacht und deswegen bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass wir da auch weiter in die Zukunft erfolgreich arbeiten können. Und ja, die so wie wir aufgestellt sind, haben wir ein paar Schlüssel in der Hand. Wir müssen sie nur umdrehen und durch die Türen durchgehen.
Dein Ausblick für 23, wo geht die Reise hin, persönlich und für frei?
Mal persönlich geht sie, persönlich bin ich jetzt auch jetzt 60 geworden dieses Jahr, geht's für mich natürlich volle Energie weiter, muss ich sagen. Ich bin da für mich sehr aktiv und sehr dynamisch und habe noch viele Ziele und will es auch weiter voranbringen. Das ist eine, und natürlich implementiert es auch natürlich auch auf frei. Das Jahr wird mit Sicherheit herausfordernd. Ich glaube, das wird herausfordernder als die Corona-Jahre, weil einfach so viel Unsicherheiten da sind, so eine toxische Mischung aus Inflation, Krieg, Energiepreise und so, die man nicht so ganz steuern kann. Aber ich glaube da auch wieder an unser Unternehmen und auch an die Kraft und die Energie. Einfach, wir bauen jetzt gerade auch um, wir investieren auch in, sag ich mal, schwierigen Zeiten, weil wir einfach glauben, dass das Geschäftsmodell, das wir haben, Fokussierung auf den Menschen, auf den Mitarbeiter, auf den Kunden mit einer guten Sortimentsauswahl, mit, sag ich mal, lösungsorientierten Ansätzen für den Kunden das Richtige ist. Und deswegen kann auch 2023 vielleicht auch schwierig werden, aber dann ist es halt schwierig, dann müssen wir halt da durch und wir kommen auch da durch. Und wir werden da auch also den Weg weitergehen, sehr konsequent. Und da glaube ich, das ist das Wichtigste. Alles, was wir tun, hängt immer auch von der Konsequenz des Tuns ab. Und jede Idee, die man hat, muss man auch einfach langfristig konsequent vorantreiben. Auch wenn, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, das Ziel ist sichtbar, aber der Weg wird gestört. Dann muss man aber in der Konsequenz auf dem Weg bleiben, auch wenn man mal eine Umleitung fahren muss. Mhm. Aber das Ziel ist immer sichtbar. Und deswegen glaube ich, weil wir da schon sehr, sag ich mal, nachhaltig denken, ist es das Wichtigste, konsequent dran zu bleiben an der Idee und diese auch umzusetzen.
Ich glaube, ein cooles Abschlusswort, seinen Weg zu finden und ihn zu gehen, egal was dabei kommt. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit für unsere Hörer. Helmut, du weißt davon noch nichts, aber es kommt euch so gut wie bei frei wahrscheinlich. Und zwar, weil wir auch immer viel über frei sprechen und wir beide ja wissen, dass das Theorie das eine ist und die Praxis das andere ist, würden wir gerne von Schmidt und Kreative einen Gutschein verlosen, 250 Euro für eine Private Shopping Erlebnis bei frei. Okay. Das heißt, jeder, wo möchte, mit teilnehmen möchte, findet in den Shownotes die Teilnahme Bedingungen, sage ich mal, und dann würden wir ein oder ein Pärchen oder zwei Freundinnen oder wie auch immer mal zu euch schicken, tatsächlich, um mal frei live zu erleben, weil wir letztes Mal auch schon viel über Private Shopping gesprochen haben, wo du oftmals ja zu Recht, wie ich finde, als die Speerspitze eurer Service-Exzellenz betrachtest. Deswegen in den Shownotes reinschauen, gerne teilnehmen an dem Gewinnspiel und dann werden bestimmte Menschen frei einmal live erleben, vielleicht doch von Herrn Hagner eingeladen werden auf einen Kaffee im Restaurant. Das können wir, glaube ich, gerne machen. Helmut, vielen Dank für deine Zeit. War wieder für uns eine lange und Sonderfolge. Wir werden uns sicherlich nicht zum letzten Mal gehört haben in dem Podcast. Ich wünsche jetzt schon mal, weil wir noch vor Weihnachten sind, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Start ins Jahr mit viel Energie. Ihr habt viel vor euch. Ich weiß ja so ein bisschen, was auf dich noch zukommt im nächsten Jahr, auf dein Team zukommt. Aber ich glaube, wie du sagst, den Weg konsequent zu gehen, ist alternativlos.
Ja, vielen Dank, Marco, dass du mir auch zugehört hast, wieder so lange, und auch die Zuhörer, die den Podcast hören. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig für die Zuhörer, die das hören, und konnte sie irgendwo ein bisschen auch inspirieren und nehmen etwas mit daraus. Und ich wünsche auch frohe Weihnachten und vielen Dank, dass du auch immer so aktiv mit uns zusammen da den Weg gehst.
Vielen Dank.
Gerne.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.